Letzte Woche hat die Regierungsbildung in Frankreich ihren Abschluss gefunden. Unter Ministerpräsident Barnier eine erkennbare Rechtsverschiebung. Wie setzt sich jetzt diese neue Regierung zusammen? Wer sind die Schwergewichte und was sind Ihre Programmpunkte, Bernard?
Also es ist eigentlich eine Mischung. Insofern als von 38 Mitgliedern der Regierung, Minister, Ministerin, also Vollminister, Staatssekretäre, Staatssekretärinnen zusammengerechnet, von 38 Vollmitgliedern gehören 12 den Macron unterstützenden bzw. der unmittelbar ihn tragenden Partei, also Renaissance, an und 10 gehören Les Républicains an, also der stärksten konservativen Partei, ungefähr vergleichbar mit einer ideologisch stark radikalisierten und aufgeheizten CDU-CSU in Deutschland, mit der Besonderheit, dass es sich versucht, man das zu übertragen auf deutsche Verhältnisse, wo natürlich ein anderes politisches System herrscht, dass es sich um eine CDU-CSU handeln würde, die nicht nur ideologisch radikalisiert wäre, sondern die auch stark durch eine völkisch-soziale AfD und auch durch eine FDP überflügelt wird. Also es wäre eine CDU, die schwächer wäre als FDP und AfD gleichermaßen. Die Partei Les Républicains ist die schwächste Parteienfraktion im französischen Parlament. Ich sage Parteienfraktion, weil es gibt eine noch kleinere, die heißt LIOT und ist ein Sammelsurium von bürgerlichen Splitterparteien und Vertreterin der Überseegebiete. Das ist die schwächste Einzelfraktion, aber von den durch politische Parteien gebildeten Fraktionen ist die von LR die schwächste im französischen Parlament mit rund 7%. Gleichwohl stellen die, sagen wir mal, die Hälfte ungefähr der Regierung und sie stellen das stärkste Regierungsmitglied, den politisch gewichtigsten Mann, nämlich den nunmehr amtierenden Innenminister Bruno Retailleau. Es handelt sich also um eine Art Koalition auf deutsche Verhältnisse, die, wie gesagt, mit dem unterschiedlichen politischen System, mit dem anderen politischen System einhergehen, übertragen würde, das ungefähr eine CDU-CSU-FDP-Koalition widerspiegeln, allerdings mit Tolerierung, mit parlamentarischer Unterstützung durch eine stärker als in Deutschland ausfallende völkisch-soziale AfD, die auch weniger neoliberal agieren würde, sondern eher versuchen würde, die soziale Demagogie völkisch grundiert nach vorne zu stellen, ohne die Tolerierung, also im französischen Falle konkret das Rassemblement National des RN, würde diese Regierung nämlich stürzen. Das hat sich auch schon konkret bemerkbar gemacht zu Anfang dieser Woche. Also wie du erwähnt hast, die Regierungsbildung wurde vorige Woche abgeschlossen, nämlich die Kabinettsliste wurde am Samstagabend dem Publikum vorgestellt, das wahrscheinlich aber anderes zu tun hat, als am Samstagabend die Regierungsbildung vor dem Fernseher zu verfolgen. Der erste Schlagabtausch fand am Dienstag statt. Und zwar hatte der 33-jährige junge Wirtschaftsminister Antoine Armand erklärt, er würde mit allen politischen Parteien dialogieren. Er hat sogar die Linksparteien, das Linksbündnis genannt, ausdrücklich, aber nicht mit dem RN, mit der extremen Rechten, weil diese extreme Rechte nicht im Arc Républicain, also im Bogen der demokratische Werte vertretenen Parteien, stehe. Daraufhin gab es ein persönliches Telefongespräch zwischen Premierminister Michel Barnier und der Fraktionschefin, früheren Parteichefin, jetzigen Fraktionschefin, aber immer noch im Mittelpunkt stehenden Anführerin des Rassemblement National, also Marine Le Pen. Und es gab einen Rüffel für diesen jungen Wirtschaftsminister. Seine Umgebung fasste das in einem Zeitungsbericht zusammen mit den Worten: noch ein von der Sorte und du fliehst. Das belegt neben anderen Ausdrücken wie auch den Personalforderungen von Marine Le Pen und ihrem nunmehrigen Nachfolger, Parteivorsitzender Jordan Bardella, die also im Zuge der Regierungsbildung bestimmte bürgerliche Spitzenpolitiker ausgeschlossen wissen wollten. Bürgerliche Politiker, die dann auch tatsächlich nicht in der Regierung auftauchten, wie Xavier Bertrand, bürgerlicher Regionalpräsident in Lille in Nordostfrankreich, weil der sich in der Vergangenheit abschätzig, despektierlich über die extreme Rechte geäußert hatte. Auch andere bürgerliche Spitzenpolitiker wollte die extreme Rechte ausgeschlossen wissen, die dann nicht in der Regierungsliste auftauchen. Zeichnet sich ab, dass also die extreme Rechte durch ihre notwendige Tolerierung im Parlament, also die Zustimmung oder jedenfalls die nicht gegen, das nicht dagegen stimmen bei das, also nicht die Stimmenthaltung oder die Stimmenthaltung oder die Fürstimme, das Dafürstimmen des RN sind erforderlich, damit die Regierung Vorlagen durchbekommt, konkret bei Gesetzesvorhaben und auch damit sie nicht stürzt, weil ein Misstrauensvotum genügen würde, diese Regierung ein Ende zu bereiten, wobei bei einem Misstrauensvotum müssten schon die politische Linke und der RN zusammenstimmen, aber entweder falls ein Regierungsskandal auftaucht oder bei sogenannten unpopulären Maßnahmen, also konkret bei antisozialen Maßnahmen, könnte das passieren, wenn der RN nämlich versuchen würde, sich mit sozialer Demagogie zu profilieren und wenn die Linke aus inhaltlichen Gründen auch nicht Regierungsvorhaben natürlich unterstützen könnte. Also konkret, da Emmanuel Macron, wie wir bei diesem Sender bereits besprachen, das Linksbündnis ja ausschloss de facto von Regierungsbeteiligung, von der Regierungsübernahme und das Linksbündnis in die Opposition geht, obwohl es die stärkste einzelne parlamentarische Kraft ist, steht nun diese Regierung in faktischer Abhängigkeit von der Zustimmung des oder jedenfalls von der Nicht-Opposition, also eventuell von der Enthaltung des RN. Nun gibt es drei Punkte, die schon konkret zu Streitgegenständen werden können in nächster Zeit. Das ist die Steuerpolitik, das ist die sogenannte Ausländerpolitik, bei der die Regierung versucht, sich zu profilieren, wo der RN mutmaßlich dafür stimmen wird, aber aus der Halbopposition heraus weiterhin rufen wird, schneller, höher, weiter, weil der RN natürlich sich auch nicht die Butter vom Brot wegnehmen lässt und weil das seine politische Geschäftsgrundlage ist, zu sagen, es wird in Ausländerpolitik nicht hart genug vorgegangen. Und das dritte wäre das Thema Sozialmaßnahmen, konkret die Frage der Rücknahme oder Nichtrücknahme der im vergangenen Jahr verabschiedeten Rentenreform. Ich fange mit dem dritten an. Da hat der RN eine Steilvorlage aufgrund des parlamentarischen Kalenders. Der ist nämlich so gestaltet, dass jede Oppositionsfraktion einmal pro Jahr über eine sogenannte Nische, also ein Fenster, verfügt. Dieses Fenster besteht darin, dass die Oppositionsfraktion eigene Gesetzesvorschläge einbringen kann, die dann auch vom Parlament debattiert werden müssen. Weil sonst kann ja bei einem Oppositionsantrag unter Umständen in der Gesetzeskommission, die da vorgeschaltet ist, ein Nichtbefassungsantrag verabschiedet werden, sodass der Entwurf gar nicht ins Plenum kommt. Aber eben das Plenum muss an diesen Nischentagen, also bei diesen Zeitfenstern, über Anträge zu Gesetzesvorstößen der Opposition, der jeweiligen Oppositionsfraktion diskutieren. Nun hat der RN schon angekündigt, dass er einmal einen Vorschlag zur drastischen Verschärfung der Ausländerpolitik zur Abstimmung stellen wird. Das ist natürlich insofern nicht verwunderlich, als, wie bereits erwähnt, das eine absolute politische Geschäftsgrundlage ist, seit Jahrzehnten. Andererseits hat der RN auch angekündigt, dass er am 31. Oktober eine Vorlage, die darin besteht, die am 16. April 2023 in Kraft getretene sogenannte Rentenreform abzuschaffen, dass er diese Vorlage zur Abstimmung stellen wird. Das ist gewisserweise eine Falle für die Linke, die sich auch schon schön aufspaltet entlang der Frage, stimmt man dem zu, Hauptsache die Rentenreform ist vom Tisch, was natürlich ein Teil der eigenen Wählerschaft durchaus von ihr verlangt, von der Linken, oder stimmt man dem nicht zu, weil man grundsätzlich Gesetzesvorschlägen des RN, also der extremen Rechten, nicht zustimmt. Bislang war das die Linie, dass man, egal was von der extremen Rechten kommt, dem nicht zustimmt und das gegebenenfalls später, wenn die Inhalte interessant sind, gegebenenfalls von anderen Abgeordneten anders und neu und mit unterschiedlicher Begründung neu einbringen lässt. Aber da ist jetzt halt konkret die Frage, weil es da für die Regierung wirklich eng werden könnte, weil es auch manche Bürgerliche gibt, die nicht unbedingt für die Aufrechterhaltung der Rentenreform in der bisherigen Form sind. Da ist jetzt die Frage, hält man sich da fein raus und kriegt dann zum Teil von der eigenen Wählerschaft einen drüber, warum habt ihr nicht zugestimmt, wir wollen diese Rentenreform weghaben, wir wollen diese 2 Jahre zusätzliche Mindestarbeit nicht ertragen. Oder stimmt man ihm zu oder hält man sich daraus? LFI, also die größte einzelne Linksfraktion, La France Insoumise, diese Wahlplattform, das unbeugsame Frankreich, hält sich bisher bei einer Pirouette. Das heißt, sie haben ihre eigene Nische, ihr eigenes Oppositionsfenster am 28. November und haben eben angekündigt, dass sie dann auch ihrerseits einen Gesetzentwurf zur Abschaffung der Rentenreform einbringen. Da spricht natürlich nichts dagegen, nur das verhindert nicht, dass trotzdem sich die Frage konkret stellt am 31. Oktober. Die Rechtssozialdemokratie, wenn man LFI als die linke Sozialdemokratie nimmt, die frühere Regierungssozialdemokratie in Gestalt des Partis Sozialist, des PS, hat angekündigt, dass sie dem RN-Antrag nicht zustimmen wird. LFI scheint tief gespalten. Die KP eiert auch rum, wobei es gibt da wahrscheinlich auch keine gute Lösung, sondern es gibt nur zwei Lösungen, die jeweils Implikationen haben und wo jeweils ein Teil der eigenen Wähler und Wählerinnenschaft auch aufschreien könnte. Also die, sagen wir mal, schlechter gestellte soziale Basis wird wahrscheinlich eher dafür Druck machen, dass man dem Entwurf dann zustimmt am 31. Oktober. Das ist das eine Thema. Das zweite ist die Steuerpolitik. Da gibt es schon gewisse Fronten, wobei auch viele Kräfte eher demagogisch auftreten. LR, wie andere Konservative, ist normalerweise allergisch gegen Steuererhöhungen für Besserverdienende. Nun hat aber der Premierminister Michel Barnier, der von LR kommt, angekündigt, dass man im Konkreten aufgrund des desaströsen Zustands der Staatsfinanzen doch bestimmte Sondersteuern auf Zeit für Großvermögensbesitzer und Unternehmen einführen könnte. Gedacht ist etwa eine Sonderabgabe auf die wegen der Energiekrise nach dem Ukraine-Krieg stark gestiegenen Gewinne von Energiekonzernen. Die haben ja ohne irgendwas Besonderes dafür zu leisten, sozusagen über Nacht einfach Sondergewinne erzielt, weil halt die Energiepreise gestiegen waren durch die Sanktionen auf das russische Erdgas und haben sich dadurch natürlich viel in die Kassen spülen lassen, ohne jetzt selbst besonders viel dafür zu tun. Die britischen Konservativen haben schon vor Monaten eine solche Sondersteuer beschlossen, also revolutionär ist es nicht. Michel Barnier hat schon angekündigt, dass man und andere Konservative, dass man aus staatspolitischer Verantwortung und um das Loch in den Staatsfinanzen zu stopfen, das durch Steuergeschenke von Macron im Übrigen seit 7 Jahren an die Unternehmen erst richtig einriss, das Loch. Also hinzu kommen natürlich Corona-Maßnahmen und Inflationsbekämpfung, aber die Steuergeschenke trugen ihr ihres dazu bei. Aber um dieses Loch zu stopfen, also Frankreich steht im Moment bei 6% Defizit, wo die EU-Regeln eigentlich 3% vorsehen,
kommt ein Gesetzentwurf, ne?
Bitte was?
Da kommt jetzt ein Gesetzentwurf dann.
Also ein konkreter Gesetzentwurf liegt nicht vor, aber es gibt jedenfalls den Vorstoß, dass man in diese Richtung gehen müsse. Das kann Gesetzesform annehmen, das könnte eventuell auch ein Dekret sein. Naja gut, also eine neue Steuer bräuchte schon eine gesetzliche Grundlage. Ja. Die Macron-Leute haben mit fundamentalistischer Verweigerungshaltung, wie man früher für Bürgerliches hatte, gegen die Grünen, als sie noch links waren, es ausdrückte, mit fundamentalistischer Haltung dagegen regiert und gesagt, keine neuen Steuern, gar nicht. Also zumindest der ausgeschiedene frühere Wirtschaftsminister der Macron-Jahre, Bruno Le Maire, und sein 4 Jahre amtierender Innenminister Gérald Darmanin, die schrien beide auf und sagten, nein, keine Steuerung kommt nicht in Frage. Die Steuern sind eine Droge und man muss Frankreich sozusagen von dieser Droge, von der Spritze runternehmen.
So also ist ihre FDP Argumentation. Pur.
Ganz genau, ja, also ja. Inhaltlich. Ja. Der RN hat auch eher sich so geäußert, Steuern nein, grundsätzlich bäh. Da aber ihre Wählerschaft ja eher kleinbürgerlich ist, unterer Mittelstand, auch soziale Unterklassen, auch Arbeiterschaft, also natürlich Teile der Arbeiterschaft, aber sie haben eine Arbeiterwählerschaft und Arbeiterinnenwählerschaft, die extreme Rechte, ist das nicht so ganz populär. Das heißt, die eiern jetzt rum und sagen, ja, aber gerecht muss es schon zugehen. Das heißt, bestimmte Steuern auf bestimmte Sondergewinne würden die wahrscheinlich mittragen, die extreme Rechte, die werden aber dann für sich rauszuholen versuchen, die Abgeordneten des RN, dass es dafür im Gegenzug Steuersenkungen gibt für Gruppen, die sie als ihr Klientel bezeichnen, etwa für mittelständische Gruppen. Einkommenssteuer wird in Frankreich durch die Hälfte der Haushalte bezahlt, die Hälfte unterliegt gar nicht der Einkommenssteuer. Also für die Unterklassen wird sich da sowieso nicht viel ändern. Die zahlen Mehrwertsteuer, aber für ein Segment der Mittelklassen wird der RN versuchen, sagen wir mal, steuerliche Vorteile noch rauszuholen und da vielleicht was zu senken, wenn es anderswo erhöht wird. Und was der RN natürlich sagt, und das geht natürlich mit seinem Anti-Einwanderungsdiskurs einher, ist, dass behauptet wird, und das seit Jahren permanent, es gäbe angeblich Milliarden und zig Milliarden bei Sozialbetrug. Und da denken sie natürlich an, Anführungszeichen auf Ausländer reinzuholen. Das sind zum Teil Milchmädchenrechnungen, weil es gibt jetzt seit gestern einen offiziellen Bericht einer staatlichen Agentur, die eine Untersuchung gemacht hat, die behauptet, es gäbe 13 Milliarden jährlich Defizit durch Sozialbetrug, wobei sie allerdings 60% auf die Unternehmen zurückführen, also Unternehmen, die Sozialbeiträge nicht abdrücken. Es kommt dann aber in den bürgerlichen Medien zum Teil anders rüber, dass gesagt wird, hier Sozialbetrug, und dass dann halt gleich ein Sozialbetrug durch zu Unrecht Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe beziehende Leute, die vielleicht schwarz arbeiten, gedacht wird. Das gibt es natürlich auch, aber das ist geringfügig im Vergleich zu dem, A, was die Unternehmen beim Sozialleistungsbetrug tun und B, was natürlich an Steuerbetrug läuft, wo es um zig Milliarden geht. Aber in den Medien, auch bei, sagen wir mal, liberalen Medien, wie die jetzt nicht rechtsextrem sind, wie der Privatfernsehsender BFMTW, der einer der größten Nachrichtensender ist, Privatsender, da wird es schon jetzt stark, da wird reingehämmert, sozusagen Sozialbetrug hier und gigantische Potenziale. Wobei der Bericht auch sagt, es würde vermutet, es gäbe 13 Millionen, aber konkret nachgewiesen seien nur 2 Milliarden. Also es gibt mehrere Zahlen. Die drei Schlaglichter lauten, 500 Millionen werden jährlich reingeholt. Also wo unberechtigte Leistung nachgewiesen wurde oder dass Unternehmen zu Unrecht keine Sozialbeträge bezahlt haben, wo die dann erhoben werden. 500 Millionen werden jährlich reingeholt, 2 Milliarden sind nachgewiesen. Das kann natürlich sein, wenn man alles zusammenrechnet. Leute, die falsch abrechnen. Oder es gibt fiktive Geschäfte für Hörgeräte. Hörgeräte werden zu 100% bezahlt, übernommen durch die Krankenversicherung. Und es gibt tatsächlich fiktive Geschäfte, die es gar nicht gibt, wo nie jemand ein Hörgerät gekauft hat, weil es okay. ein Geschäft gar nicht gibt.
Wir haben diese Einzelbeispiele bei uns auch immer so gerne, die dann von Bild-Zeitung und dem gesamten rechten Medienapparat, Welt, TV und so weiter dann gemacht werden. Bernhard, ich bedanke mich. Ich muss jetzt ein bisschen Schluss machen. Ich will noch ein bisschen Raum lassen, weil es gibt bei uns eine Protestaktion vor dem Städtetag, der in Freiburg startet. Und das da geht es Aktionen gegen die Bezahlkarte. Und ich hoffe, da noch eine Korrespondenz reinzubekommen. Ich bedanke mich bei dir ganz
gerne.
Tschüss. Und deine Überschrift ist eigentlich Danke für nichts. Das war also das Lied, das Ende vom Lied Fragezeichen, dein Artikel in Labournet.
Das war die Überschrift beim Labournet, ganz genau.
Gut, kann man auch nochmal nachlesen.
Also mein Alternativtitel, der so nicht übernommen wurde, lautete Qualmt der Bruno aus den Ohren, fing er in der Hölle an zu schmoren. Also Bruno ist der Innenminister, Bruno Retailleau.
Der neue Schwergewicht auch mit Bindeglied hin zu den Faschisten, sage ich jetzt mal ganz einfach so. Ja. Danke vielmals, Bernhard.
Bitte.